Es ist ein wenig verzwickt in diesem Jahr, denn wir haben schon wieder einen nicht gerade leichtgängigen Predigttext am heutigen Sonntag. Er steht in Lukas 12, Vers 40. Und ich lege das Gewicht zunächst auf den ersten Vers. Jesus sagt: Seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Viele von uns kennen ja die Herausforderung, ja den guten Vorsatz, ein Haus zu führen, in das jederzeit Gäste eingelassen werden können. Also auch solche, die spontan und unangemeldet kommen. Ein einladender Eingangsbereich, ein aufgeräumtes Wohnzimmer sollten sie empfangen. Ein Raum, in dem es jederzeit Freude machen würde, sich zu einer Tasse Kaffee und einem gefälligen Gespräch niederzulassen. Soweit der Vorsatz. Aber dann stapeln sich im Flur mal wieder die leeren Getränkenkisten, versteckt durch achtlos hingeschleuderte Schuhe und Sporttaschen. Und im Wohnzimmer steht noch das Bügelbrett herum und auf dem Tisch bleiben noch die Krümel vom Frühstücksbrötchen bis in den späten Nachmittag liegen. Und einige von ihnen nicken gerade heftig innerlich. Wer kann das schon? Wer kann das schon? Entschuldigung. Ständig so zu leben, als käme gleich einer vorbei. Das Leben ist meistens kein Vorzeigesalon. Eine Kollegin, mit der ich während einer Pfarrerfortbildung über unseren Bibeltext sprach, die erzählte, dass sie in ihrem Studium in einer kleinen Bäckerei gejobbt hat. Und wenn dort bekannt wurde, dass die Leute vom Wirtschaftskontrolldienst unterwegs waren und das Vorwarnsystem funktionierte dort erstaunlich gut, dann wurden die Waren mit den nicht ganz vorschriftsmäßig getrennten Backwaren schnell über den Hof in einen leerstehenden Lagerraum gebracht, wo keiner sie fand. Und nach abgeschlossener Kontrolle wurde alles schnell wieder rausgeholt und zum Verkauf angeboten. Das waren keine groben Verstöße, kein Lebensmittelskandal, der auf diese Weise vertuscht werden sollte. Es waren einfach Regelungen, die als nicht praktikabel, als überzogen empfunden wurden. Wer kann das schon jederzeit sämtliche Vorschriften beachten? Unser Leben ist doch kein mustergültiger Betrieb. Oder ein drittes Beispiel. Ich denke an die sturmfreie Bude früher. Das war klasse. Meine Eltern gingen nur selten gemeinsam aus, aber für meinen Bruder und mich war das immer die große Chance. Zumindest war es gefühlt eine große Chance. Die großen Freiheiten haben wir uns dann doch nicht herausgenommen. Wir wussten ja, dass sie bald wieder zurückkommen würden. Die Zeit, in der man alle Regeln außer Kraft setzen und das Leben auf den Kopf stellen kann, war begrenzt. Also für eine über Facebook einberufene Party mit Hunderten von Jugendlichen, die dann im volltrunkenen Zustand den herrenlosen Hausstand verwüsten, dafür hätte die Zeit nie und nimmer gereicht. Aber immerhin haben wir rechtzeitig vor der Rückkehr der Eltern den Fernsehapparat nochmal kontrolliert, ob er noch Wärme abstrahlt. Zum Glück gab es einen Ventilator zu Hause. Wer kann das schon durchhalten, hübsch, ordentlich und fromm sein, wenn die Eltern ausgehen und du als Kind allein zu Hause bleibst, so wie einst der Konrad aus dem Struppelpeter? Das Leben ist schließlich keine Erziehungsanstalt. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, die euch überrascht. Es geht hier gar nicht mal nur um eine eventuell peinliche Situation. Sie kennen ja vielleicht das Lied, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Ja? Ich habe mal nachgeschaut, ich wusste nicht, dass du denkst, ich besuche ihn mal, hätte ich es gewusst, hätte ich aufgeräumt und leere Flaschen wegbringen, habe ich auch versäumt. So geht es weiter. Nein, es geht hier um den Menschensohn. Es geht um das im Danielbuch angekündigte Weltgericht, um nichts Geringeres. wo es im Danielbuch heißt, da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie ein Menschensohn. Ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Denkt daran, heißt das, es kann jederzeit der Moment da sein, da ihr nicht nur irgendwelche peinlichen Themen nicht bereinigt bekommt, sondern es geht darum, dass ihr vor den Höchsten tretet, gewissermaßen vor euren Schöpfer geführt werdet und dann Rechenschaft ablegen müsst für das, was ihr tut und was ihr getan habt, nicht nur in diesem Moment tut und was ihr versäumt habt, obwohl ihr es hätte tun sollen. Das ist oft noch sehr viel schwieriger. Wie viele Menschen sagen, mein Leben ist doch einigermaßen in Ordnung, was habt ihr eigentlich ständig? Aber man muss sich auch die Frage stellen, was habe ich nicht getan, obwohl ich es hätte tun sollen? Weil ich zu feige oder zu faul war, zu opportunistisch. Es geht also um mehr als nur um ein paar hingeschleuderte Schuhe, um ein paar nicht vorschriftsmäßig getrennte Backwaren oder um einen Fernsehfilm, der eigentlich verboten war. Das Leben ist endlich, ist die Aussage. Memento mori, sagt der Lateinlehrer, gedenke des Todes. Memento judicii müsste man ergänzen, gedenke an den Augenblick des Gerichts, wo du Rechenschaft ablegen musst. Memento mori, schon das ist ein wichtiger Satz, nicht nur am heutigen Totensonntag. Ich las einmal einen interessanten Rat, ausgesprochen von einem englischen Tutor gegenüber Oxforder Studenten. Ich zitiere: Studiere, als würdest du ewig leben, und lebe, als würdest du morgen sterben. Das sollte man sich als Student am besten über dem Schreibtisch an die Wand heften, denn gerade im Studium kann man es sich leisten, diesen Satz zu beherzigen. Die Möglichkeiten des Denkens sollen unbegrenzt sein, ohne Zeitdruck. Eben nicht fest durchgetaktet wie die Arbeitsschicht eines Fließbandarbeiters. Man soll als Student sich auch mal in einer Aufgabe, in einem Gedanken verlieren können, der einen gepackt hat. In einem Projekt, in einer Aufgabe. Das Wort studiere heißt, wird umübersetzt, sich bemühen, dranbleiben, ohne Zeitlimit. Aber das heißt nicht, schludrig zu werden, ohne innere Anspannung. Mit dem fehlenden Zeitdruck ist nicht automatisch eine laxe Haltung gemeint. Im Gegenteil, es geht um ein Leben mit höchster Intensität. Studiere, als würdest du ewig leben, und lebe, als würdest du morgen sterben. Ich finde diesen Rat nach wie vor faszinierend, auch wenn mein Studium längst vorbei ist. Zu leben, als hätte man alle Zeit der Welt, aber gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass alles in jedem Augenblick zu Ende gehen kann. Es ist eine hohe Kunst, das miteinander zu verbinden. Und die Augenblicke, in denen es gelingt, beides im Erleben zusammenzuhalten, die sind selten und kostbar. Gleichzeitig die innere Großzügigkeit zu haben, sich einer Sache, einem Thema widmen zu können, ohne Zeitdruck, und gleichzeitig nicht zu vergessen, dass unser Leben begrenzt ist. Und dass wir uns für dieses Leben verantworten müssen. Memento judicii. Und wer kann in seinem Leben in jedem beliebigen Augenblick Lebewohl sagen? Wer ist denn immer vorbereitet? Denk an deinen Tod, auch jetzt schon, Memento mori, auch jetzt schon mitten im Leben. Die Erfahrungen am Ende eines Lebens sind sehr unterschiedlich. Und davon könnten am besten die jetzt erzählen, die im vergangenen Jahr einen geliebten Angehörigen verloren haben. Mir fiel nochmals jene Witwe ein, die nach vielen Jahrzehnten gemeinsamen Lebens ihren Mann pflegte, der im Sterben lag. Seit Wochen war er schon nicht mehr ansprechbar. Pflegekräfte waren fast rund um die Uhr im Einsatz. Auch die Kinder, die Schwiegerkinder, die Enkel kamen häufig vorbei, sofern es ihr Terminplan zuließ. Sie wollten helfen und Abschied nehmen und stellten Fragen und standen manchmal auch im Weg herum. Und da nahm sie in einem der plötzlich richtig selten gewordenen Augenblicke, in denen sie mit ihrem Mann allein war, seine Hand, drückte sie fest und sagte: Es ist gut, schlaf jetzt ruhig ein. Und in dieser Nacht verstarb er. Und beim Bestattungsgespräch erzählte sie dann voller Dankbarkeit von ihrem gemeinsamen Leben. Wissen Sie, sagte sie, mein Vater ist im Krieg gefallen. Meine Mutter kam zeitlebens nie darüber weg, dass ihre letzte Begegnung in einer lauten Auseinandersetzung endete. Im Streit war er aufgebrochen. Ein paar Stunden früher, noch vor dem Ablauf des ohnehin viel zu kurzen Heimaturlaubs. Und dann kam er nicht mehr wieder. Und dann flüsterte die Frau geradezu, wo sie sagte, das war mir eine Lehre. Mein Mann und ich, wir haben versucht, immer im Frieden auseinanderzugehen, falls etwas passiert. Und jetzt habe ich ihn in Frieden gehen lassen. Und ich denke an die Tochter aus einer früheren Gemeinde. Sie war aus Kanada herübergeflogen, als sie hörte, dass ihre Mutter im Sterben lag. 17 Jahre hatten sie sich nicht gesehen, nur selten miteinander telefoniert, meist über Belanglosigkeiten dann eben miteinander gesprochen. Es war ein schwieriges Verhältnis. Eine belastende Geschichte verband die beiden. Und vieles lag in der Vergangenheit begraben. Und jetzt, als nur noch ein paar Tage blieben, wollte sie alles ins Reine bringen. Aber es gelang nicht. Keine von den beiden Frauen fand das lösende Wort. Keine fand den Einstieg in die Tiefe, unter die Oberflächlichkeiten, unter die glatte Oberfläche, auf der sie so lange miteinander verkehrt hatten. Sie hatten es zu lange aufgeschoben. Und da kam der Tod zwar nicht plötzlich, sondern angekündigt, anders als bei dem Herrn im Gleichnis. Und doch ist es nicht mehr gelungen. Die Zeit lief einfach ab, ohne das lösende Wort. Memento mori, memento judicii. Denk an deinen Tod, auch jetzt schon, mitten im Leben. Und denk daran, dass du Rechenschaft ablegen musst über dein Leben. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Herr, ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ein Verwalter, dem sein Herr die Gesamtverantwortung überträgt. Ein Prokurist, würde man heute sagen. das nicht nur für einen ordentlichen Haushalt, nicht nur für geregelte Betriebsabläufe, auch für die Menschen soll er sorgen, die da leben und arbeiten. Und dann geht der Herr außer Haus. Nun, es wird vermutlich ein etwas lockerer Lebensstil Einzug halten. Da ist dann nicht mehr alles tipptopp aufgeräumt und manche Verwaltungsvorschrift wird wohl auch etwas laxer gehandhabt und vielleicht mal die eine oder andere Party gefeiert, beziehungsweise der Fernseher bleibt länger an als erlaubt. Der Herr wird dann wahrscheinlich ein Auge zudrücken oder großzügig über die entstandene Unordnung hinwegsehen, so dachte er. Aber hier in dem Gleichnis gibt es etwas, da kennt der Herr des Verwalters keine Toleranz, denn es geht ums Ganze, nämlich dort, wo andere Menschen zu Schaden kommen. Knechte und Mägde wurden geschlagen und andere schlecht behandelt. Und auf die heutige Nachrichtenlage übertragen könnte es heißen, Menschen wurden ihrer Würde beraubt, in der Weise, wie man mit ihnen umging. Arbeiter wurden wie eine Ware behandelt, die man eben austauschen kann, wenn sie kaputt gegangen ist. Anvertrauten Kindern wurde Gewalt angetan, ihre Seele verletzt. Sie wurden missbraucht. Frauen wurden erniedrigt. Menschen, die alles verloren hatten, wurden nur wie Zahlen behandelt, die lästig wurden und wo man dann über Grenzen streitet. Es gibt also offensichtlich einen Unterschied zwischen dem Kavaliersdelikt und dem, was ganz und gar nicht geht. Da wird die Grenze überschritten. Das ist etwas anderes als das, was gerade noch erlaubt ist, wenn keiner so genau hinschaut. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wie liest sich dieser Satz im Hinblick auf Lehrer, auch auf Pfarrer, auf Erzieher, Pädagogen in Schulen, in Kirchen und Vereinen, denen Eltern ihre Kinder anvertraut haben? Vor dem Hintergrund der vielen Missbrauchsfälle, die vor wenigen Jahren öffentlich geworden sind, erscheinen selbst die drakonischen Strafen aus unserem Gleichnis in einem anderen Licht. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, wo die Grenze, die rote Linie überschritten wird. Auch heute noch werden Knechte und Mägde geschlagen, Menschen wie Sklaven behandelt, weil die sogenannten Herren meinen, es gäbe keinen mehr über ihnen. Es gäbe keinen obersten Herrn, keinen Gott, vor dem sie Rechenschaft ablegen müssen. Und ich bitte Sie, das bei dem umstrittenen Thema des Endgerichtes mitzuhören. Ohne jenen Gedanken des Endgerichtes, vor dem sich alle verantworten müssen, ohne diesen Gedanken hätten die Herren und Diktatoren und Despoten dieser Welt womöglich auf ewig das letzte Wort. Vielleicht haben Sie sich vorhin die Frage gestellt, was das denn für ein Herr ist, der solche Drohungen ausspricht. Was ist das für ein Gott, der solch harsche Forderungen stellt? Zum Glück ist dieses Gleichnis nicht die einzige Aussage über Gott, die wir in der Bibel finden können. Nicht die einzige Aussage über den Menschensohn, also über Jesus als den hoheitlichen Richter, der einst das Urteil sprechen wird. Dieser Menschensohn ist zugleich der Gekreuzigte, der sich richten ließ, damit wir gerettet werden. Aber eben nicht als ein laxes Abtun, als ein Schwamm drüber, als ein Augenzudrücken, sondern angesichts einer ungeheuer ernsten Situation, nämlich der des Endgerichtes. Aber hier, wenn wir genau hinschauen, geht es gar nicht um die Frage nach dem Herrn, nach Gott, der solche Drohungen ausspricht. Jesus dreht in seinem Gleichnis die Fragerichtung um. Nicht der Herr ist gefragt, sondern der Verwalter. Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht. Gesucht sind also die treuen und klugen Verwalter, Menschen, die mit dem anvertrauten Leben in guter Weise umgehen, die mitten in diesem Leben mit Gott rechnen. Obwohl sie den anderen seine Gegenwart gar nicht beweisen können und erst recht nicht seine Wiederkunft am Ende der Zeiten. Obwohl sie von manchen Leuten mit einem milden Lächeln belegt werden und sagen, was machst du dir eigentlich für Gedanken, was hast du für Probleme? Menschen, die auch ohne diese Beweisbarkeit das Rechte tun. Menschen, die studieren oder arbeiten, als würden sie ewig leben und leben, als würden sie morgen sterben. Solche Menschen werden von Jesus im Gleichnis selig gepriesen. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Und es ist doch ganz klar, welche Antwort Jesus auf seine Frage erwartet. Wer ist denn der treue und kluge Verwalter? Und er will, dass wir uns melden. Er will, dass wir sagen, ich bin's. Ich bin so ein kluger und treuer Verwalter. Hoffentlich können wir ihm diese Antwort geben. Amen.